Guten Morgen. Kein Problem. Ja, Klaus hat mich schon ein bisschen vorgestellt. Ich denke, auch die meisten Gesichter hier kenne ich auch ungefähr. Nochmal eben zu sagen, ja, ich bin Martin, ich bin 25 Jahre, wohne in Holland und ich arbeite nicht mehr bei Jugend der Landesjugend. Das habe ich davor gemacht. Ich lebe jetzt in Holland in einem Dorf, Dalfsen, 7000 Einwohner. Ja, ich arbeite jetzt derzeit in einem Schuldeneintreiberbüro und ich arbeite in der Kirche. Also das ist ein sehr zweiteiliges Leben von mir. Aber ich mache keine Schuldeneintreibung. Ich mache, man nennt das in Englisch Credit Control, ich weiß gar nicht, wie man das in Deutsch nennt, die Kreditor- und Buchhaltung. Ja, das mache ich. Ja, erstmal vielen Dank, dass ich hier heute Morgen sein darf. Ich finde das immer sehr schön, dass ich auch die Möglichkeit kriege zu predigen. Und ja, dafür vielen Dank dafür. Und ich möchte beginnen Gebet. Ich denke, Klaus hat schon für mich gebetet, aber ich finde es auch sehr schön, immer für mich eben Gebet zu beginnen, weil ich glaube auch, es geht nicht um mich, es geht nicht um, dass ich hier stehe, sondern um Gott. Und da ist es immer gut, eben um seine Hilfe zu fragen. Und Herr, ich danke dir, dass ich ja heute Morgen hier sein darf. Ja, dass ich ja, zusammen mit uns allen hier stehen darf, Herr. Ja. Ja, und dass wir erwarten dürfen, dass du heute Morgen etwas zu sagen hast, Herr. Ja. Dass du heute Morgen ja, zu uns sprechen möchtest, Herr. Ja. Dass du etwas ja, in uns geben möchtest, Herr. Ja. Etwas in uns bringen möchtest, Herr. Ja. Dass du ja, wieder etwas Neues geben möchtest, Herr. Ja. Dass du lebendiges Wasser geben möchtest, Herr. Ja. Dass du uns erfüllen möchtest, Herr. Ja. Herr, ich frage dich, dass du mich leitest, Herr, ja, was ich sage, Herr, meinen Gedanken, die Klaus schon gebetet hat, Herr. Ja. Dass ich echt ja auf deine Stimme höre, Herr. Dass ich sehen möchte, sehen kann, was du sagst, Herr. Und Herr, ich bitte auch für ja, offene Ohren, Herr, dass wir die richtigen Ohren haben, Herr, dass wir nicht unsere eigenen Ohren öffnen, Herr, aber echt dich fragen, Herr, uns zu helfen, Herr, das zu hören, was du sagen möchtest, Herr. Dass unsere Herzen offen sein, um das zu empfangen, Herr. Und hier heute hier rausgehen zu können, Herr, nach Hause gehen zu können, Herr. Und zu wissen, Herr, dass du gesprochen hast, Herr, und dass du etwas in unser Leben bewirken möchtest, Herr. Ich danke dir dafür, in Jesu Namen. Amen. Ja, ich beginne meine Prozedur, eine Predigt vorzubereiten, beginnt immer im Gebet. Ich fange eigentlich damit an, Gott zu fragen, okay Gott, was möchtest du sagen? Ich weiß nicht, wer von euch etwas von Gottes Stimme verstehen kennt. Ich mache das so, dass ich in Gebet zu Gott gehe, ihn echt frage, mich dahin zu leiten. Und dann warte ich mal, was hochkommt. Und meistens läuft das auch alles schön zusammen. Und ich musste an die Bibelstelle von Jesus und der Samariterin denken. Da komme ich auch noch später hinzu. Aber gleichzeitig wusste ich natürlich auch, heute ist der erste Advent. Darum war ich schon ein bisschen, okay, wie passt das zusammen? Und ich möchte eigentlich erst damit anfangen, dass heute der erste Advent ist. Denn natürlich ist das ja nicht einfach so, dass der erste Advent ist, sondern natürlich auch eine Bedeutung. Und ich habe einen sehr schönen Text gelesen, das war online, über den Advent. Und da wird gesagt, dass der Advent ist die Ankunftszeit. Das ist auch das lateinische Wort Advent, heißt Ankunft in Deutsch. Und es ist eigentlich, dass wir daran zurückdenken, in der Adventszeit bis Weihnachten, dass Jesus gekommen ist. Dass eine Ankunft hier war, dass der Heiland gekommen ist. Wie in der Einleitung in Jesaja stand, der Heiland kommt, das Kind wird geboren. Darauf ja, bereiten wir uns vor. Wir haben jetzt eine Zeit, wo wir uns darauf fokussieren. Aber gleichzeitig ist es ja nicht nur, dass wir zurückdenken, sondern dass wir auch vorausdenken dürfen. Es ist ja nicht so, dass wir nur wissen, dass Jesus gekommen ist und uns errettet hat, sondern wir haben auch die Gewissheit, dass wir auch vorausgucken können für eine zweite Ankunft. Und ich denke, das hat mir ein bisschen die Augen geöffnet, weil ich denke, ich gucke ja zu Weihnachten und zu die Adventszeit immer von wegen, ah ja, man guckt zurück auf Jesus als Kind. Und das stimmt auch. Ich denke, das ist sehr wichtig. Aber gleichzeitig dürfen wir auch mit Hoffnung vorausgucken. Und das dürfen wir auch in der Adventszeit tun. Ja. Ich denke, das Witzige ist, wenn man auf die Adventszeit guckt, ist eigentlich, dass wir haben Jesus bekommen, oder nicht bekommen, aber Jesus ist zu uns gekommen, er ist auf diese Welt gekommen, er hat uns errettet, und jetzt stehen wir eigentlich in dieser Zeit, in der wir darauf zurückgucken dürfen, wissen dürfen, dass wir gerettet sind, und gleichzeitig warten auf die Versprechung, die wir auch bekommen haben, dass er wiederkommt, dass alles wieder gut wird, dass jede Träne verschwindet. Ich denke, auch in der Corona-Zeit wird man dann so den einen oder anderen Christen plötzlich über Offenbarungen sprechen oder so. Also ich, das ist jetzt keine Andeutung, aber ich meine einfach mehr so, man wird sich schon darüber bewusst, ja, wir haben auch noch Versprechungen und auf die warten wir auch noch. Und wenn man in die ganze Bibel zurückguckt, dann sieht man eigentlich, dass das sehr häufig der Fall ist, dass Gott etwas tut, dass Gott sein Volk rettet, dass er neue Versprechungen gibt und dass das Volk eigentlich immer wieder, oder auch die Christen, immer wieder in dieser Stelle sind, dass Gott etwas Gutes für sie getan hat, dass Gott einen Plan für sie hat und dass Gott Versprechungen gibt und dass wir dazwischen sitzen. Und ich denke auch, wenn man auf diesen Plan guckt, ich weiß nicht, wer von euch das genau kennt, ich finde das mal gewaltig, darüber nachzudenken, auch wenn wir jetzt in der Anbetung haben, von Gott, du bist so groß, Gott ist so groß. Im Beginn von der Bibel sagt es, dass Gott alles geschaffen hat. Und manchmal vergessen wir das. Das ist wenigstens mein Gefühl. Gott hat nicht nur alles geschaffen, alles ist von ihm. Er ist der Schöpfer. Alles, was du siehst, die ganze Welt hier, es gehört so gesehen alles Gott. Er hat es uns gegeben, aber das kann er auch nur tun, weil es ihm gehört. Gott gehört alles. Er ist so groß. Und wenn man dann darüber nachdenkt, was ist Gottes Plan, warum macht er das? Dann hat er das gemacht und das hat sich nie geändert. Das hat er schon am Beginn gesagt. Er hat gesagt, ihr seid mein Bild, ihr seid mein Abbild, ihr seid meine Repräsentanten auf dieser Erde, die ich euch gegeben habe. Alles gehört ihm, auch wir gehören ihm, so gesehen, er hat uns geschaffen. Und ihr seid mein Abbild. Euch will ich verwenden, um diese Erde zu füllen mit meinem Abbild. Dass diese ganze Erde gefüllt wird mit meiner Herrlichkeit durch euch. Und das hat sich nie geändert. Das hat er zu den Israeliten gesagt, das hat er zu Abraham gesagt, das hat er uns als Christen als Plan gegeben. Natürlich hat er das oft in unterschiedlichen Art und Weisen gesagt. Manchmal hat er gesagt, dass Israel ein großes Volk werden soll, um die ganze Welt zu füllen mit seiner Herrlichkeit. Uns hat er den Auftrag gesagt, geht. Das ist nicht, wir hatten ein großes Volk, sondern geht. Aber der Plan ist der gleiche. Und ich denke, wenn wir dann darauf zurückgucken, okay, der Plan war immer der gleiche. Die Situation ist so gesehen auch die gleiche. Wir warten auf die Versprechungen von Gott. Und Gott hat etwas für uns getan. Aber was ich denke, warum die Adventszeit so besonders ist, ist, dass wir so einen riesen Vorteil haben. Wenn man zurückguckt ins Alte Testament, dann haben die Juden zum Beispiel, die wussten, wenn ich etwas gebe, dann kriege ich Gnade. Eigentlich ist das ein Witz, denn wenn man da hinguckt, zum Beispiel war es, dass arme Leute konnten eine Taube geben und die Reichen mussten ein Schaf geben. Ich meine, darin sieht man ja eigentlich schon so, dass das nicht ganz stimmt. Also eine Taube ist ja nicht so viel wert wie ein Schaf. Aber doch funktioniert es. Ich meine, das lässt schon so viel von Gottes Gnade sehen, von Gottes Liebe zu den Menschen, dass er möchte, dass alles gut wird. Wir haben jedoch den größten Liebesbeweis überhaupt. Nämlich, dass Gott so weit gegangen ist, dass er für uns gestorben ist. Und ich denke, da kommen wir zu dem Punkt, dass die Adventszeit für uns so besonders ist. Denn wenn wir zurückdenken, dann denken wir nicht nur daran, dass wir, so gesehen schon, aber wir denken nicht nur daran, dass wir errettet sind. Wir denken nicht nur daran, dass Jesus geboren ist. Sondern wir dürfen auch daran denken, dass Gott bereit war, für uns zu sterben. Wir haben einen Referenzpunkt bekommen, wie groß Gottes Liebe ist. Und das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen komisch an, aber wie kann das größer sein? Ich meine, wenn jemand sein Leben für dich gibt, wie kann er noch mehr sehen lassen, wie viel er dich liebt? Und ich denke, das ist für uns so etwas, ja, wenn wir in dieser Zeit sind, dass wir noch auf die Versprechen von Gott warten, wenn wir noch auf seine Versprechen warten, wir haben so einen Liebesbeweis, so einen Monsterpunkt, den kann man nicht mehr toppen. Er muss nicht nochmal für dich sterben, um dich nochmal sehen zu lassen, wie lieb er dich hat. Du kannst immer wieder zurückgucken und sehen, wie lieb Gott dich hat. Denn wenn du kannst dein ganzes Leben darauf verwenden, dich damit zu beschäftigen, dass Gott für dich gestorben ist, und du wirst es noch nicht ganz begreifen. Du wirst immer wieder denken, boah, wie groß ist das? Ich bin fest davon überzeugt, denn Gottes Liebe ist unendlich. Gott ist unendlich. Er ist für uns gestorben. Ich meine, es kann nicht mehr sein. Und ich denke, wenn wir das richtig verstehen, dann ist das was, was uns, wir hatten es über lebendiges Wasser, da werde ich es auch noch gleich über haben, das kommt noch in der Bibelstelle. Aber genau das ist es doch. Wenn wir diesen Referenzpunkt angucken und wissen, so viel liebt Gott mich. Und ich meine jetzt nicht, dass du das verstehst, weil du denkst, du verstehst es, aber eigentlich verstehst du es nicht. Da ist ein englischer Song, I never know how much it cost. I will never know. Ich werde niemals wissen, wie viel es echt gekostet hat. Und ich glaube, das werden wir auch niemals echt verstehen. Aber wir können es immer ein bisschen mehr verstehen. Und wir werden immer mehr verstehen, wie viel Gott uns liebt. Immer, wenn wir einfach zu diesem Referenzpunkt gucken, dass Jesus für uns gestorben ist. Dass Gott für uns gestorben ist. Und das Coolste ist eigentlich, wenn man darüber nachdenkt, du musst dich nicht mehr fragen, bin ich geliebt? Bin ich gut genug? Oder wie viel bin ich geliebt? Dann kannst du einfach gucken, was Gott für dich getan hat. Ich meine, er hat das nicht für, so gesehen, für uns getan, er hat das echt für dich getan. Für jeden Einzelnen. Du kannst einfach dich darüber nachdenken, logisch, das können wir dann wohl verstehen, wenn sich jemand für dich liebt, wenn jemand für dich spielt, deinen Platz in einnimmt. Bist du geliebt? Also, das ist jetzt eine, so gesehen, eine rhetorische Frage, denn ich glaube, die Antwort ist ganz klar. Und ich denke, das ist etwas, was, ja, was eine Sicherheit ist, womit wir leben dürfen, die echt so ein Privileg ist und die so schön ist. Und ich denke, das ist eigentlich so etwas, was ja die Adventszeit uns gibt. Und darauf möchte ich heute auch ein bisschen den Fokus legen. Ich hatte das echt auf meinem Herzen, über Liebe zu sprechen. Und ich möchte damit nicht sagen, dass es alles, ja, das ist sehr schön, ich möchte nicht sagen, dass alles Liebe und so weiter ist. Denn ich denke, man kann Gott immer als liebend sehen, aber da würde man Gott nicht gerecht werden. Denn die Bibel sagt, Gott ist Liebe, aber Liebe ist nicht Gott. Gott ist so viel mehr als nur Liebe. Gott ist Liebe, die ganze Liebe. Aber Gott hat so viel mehr Seiten und er ist immer liebevoll, aber er hat auch so andere Seiten. Deswegen, ich hoffe, das ist nicht verwirrend, aber ich möchte damit nur sagen, ich möchte in meiner Predigt nicht darauf kommen, dass alles Liebe und so weiter ist, aber ich denke, das Wichtigste ist die Liebe. Deswegen möchte ich da heute den Fokus drauf legen. Warum ist Liebe so wichtig für uns? Und vor allem, wenn wir dann darauf gucken, dass Gott für uns gestorben ist, warum ist es Gott so wichtig für uns, dass wir verstehen, wie geliebt wir sind? Ich meine, rein theoretisch, wenn zum Beispiel jetzt Jesus nicht am Kreuz gestorben wäre, sondern jemand hätte ihn vergiftet, und es wäre nicht so ein Riesenspektakel gewesen, wie Jesus gestorben wäre. Er wäre ja doch für uns gestorben. Aber es war so ein Riesenspektakel. Ich weiß noch nicht genau, welche Bibelstelle das ist, aber es gibt auch eine Bibelstelle in der Bibel, die sagt dann, er hat triumphiert. Als er ans Kreuz gegangen ist, das war so ein Riesenspektakel, das war so ein Riesentriumph. Warum war es so groß? Und ich bin der Überzeugung, dass es nicht allein ist, dass Jesus für uns gestorben ist, für unsere Sünden, aber auch, um uns sehen zu lassen, so ein großes Symbol uns zu geben, so deutlich, dass niemand es übersehen kann, dass er für uns gestorben ist. So viel hat er uns lieb, dass wir zum Kreuz gucken dürfen und genau wissen dürfen, was da passiert ist und was das bedeutet. Warum? Warum ist das so wichtig? Lauras Familie arbeitet viel mit ukrainischen Kindern. Naja, was heißt, arbeitet viel mit ukrainischen Kindern? Die haben oft in der Vergangenheit Kinder aus der Ukraine bei sich zu Hause gehabt. Die waren dann Waisen gewesen. Und die sind dann so gesehen aufgewachsen, nur mit der Flasche im Mund, ohne irgendwas anderes. Dann liegen die in der Reihe, kriegen die alle eine Flasche in den Mund und so wachsen die auf. Was ein sehr typisches Merkmal ist, ist, dass wenn diese Kinder aufwachsen, dass sie nicht sehr groß werden. Und es ist bewiesen, dass weil diese Kinder so wenig Liebe erfahren, dass nicht alle, aber viele Kinder nicht sehr groß werden. Das heißt, wissenschaftlich gesehen, hat Liebe selbst Einfluss darauf, wie groß wir werden, wie wir wachsen, wie wir gedeihen, wie wir aufwachsen. Das ist doch heftig. Ich meine, Liebe ist so wichtig und Gott will doch das Beste für uns. Ich meine, wenn er uns so lieb hat, dann will er auch das Beste für uns. Also er will, dass wir wissen, dass wir geliebt sind, damit wir gut gedeihen. Auch wenn ich nachher zu meinem eigenen Leben gucke, ich denke, einige von euch kennen mich verhältnismäßig gut, aber zum Beispiel vor 4 Jahren hätte ich nicht hier gepredigt. Ich denke, vor 3 Jahren auch noch nicht. Aber ich denke auch, das ist dann was passiert, wenn du anfängst zu verstehen, wie sehr Gott dich liebt. Natürlich passieren da auch noch viele andere Dinge, da sage ich nichts gegen, aber ich denke, es fängt alles dabei an, wenn du verstehst, wie sehr Gott dich liebt. Ich war sehr unsicher über mich selbst. Ich kann auch ehrlich sagen, in meinem Leben war nicht alles gut. Aber einfach dadurch, es hat einfach dadurch angefangen, dass ich offen zu Gott sein konnte und trotzdem Gott mich sehen lassen hat, wie sehr er mich liebt. Und dadurch ist das wie so eine Maschine, so ein Dominostein. Erst kommt die Liebe und dann fällt alles um. Und dann kommt Veränderung in dein Leben. Und wenn du, ich mag es auch darüber nachzudenken, wenn du echt verstehen würdest, wie sehr du geliebt bist, würdest du doch um nichts geben. Ich meine, dann würdest du doch, dir würde es doch nichts ausmachen, was jemand über dich denkt. Dir würde es doch nichts ausmachen, was Leute über dich sagen. Natürlich, es kann sein, dass du das nicht schön findest und dass es dir wehtut. Aber gleichzeitig würdest du nichts ausmachen, weil du hast verstanden, wie geliebt du bist. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal Evangelisation gemacht hat, aber das ist echt herausfordernd. Ich habe es öfter gemacht, aber immer wieder, kurz vor du es machst, was sage ich, ich habe gar keinen Bock. Ich glaube, mir geht's nicht so gut, ich bleib zu Hause oder so. So, das sind die Gefühle, die hochkommen. Warum? Weil einfach, dass du findest, dass so jemand Fremdes anzusprechen, was ist, wenn der mich abweist? Was ist, wenn der sagt, was bist du für ein komischer Typ, dass du mir anfängst, hier auf der Straße von Gott zu erzählen? Aber ich bin der Überzeugung, dass wenn du ich weiß, wie kannst du dich finden, aber wenn du verstehen würdest, wie geliebt du bist, dann würdest du einfach auf die Straße gehen und jemandem davon erzählen. Ja, weil es wird dir doch nicht ausmachen, was er dann von dir denkt. Du weißt doch, wie geliebt du bist, du weißt doch, wie wertvoll du bist. Und ich denke auch zum Beispiel, wenn wir zum Evangelisieren gucken oder was dann auch predigen, für Leute beten, du bist geliebt, es macht dich fähig, etwas anderes zu tun. Es macht dich fähig, selbst zu lieben. Ich denke zum Beispiel, ich hätte früher nie evangelisiert. Dann lässt Gott mich sehen, wie sehr er mich liebt und auf einmal stehe ich auf der Straße und evangelisiere. Was passiert da? Ich denke, das ist einfach eine Reaktion, das finden wir auch wieder in der Bibel, dass wenn Gott uns liebt, das ist wie in einer Beziehung mit deiner Frau, Freundin, Mann, Freund, wenn der eine dich liebt, dann willst du den anderen doch zurücklieben. Ich denke, natürlich haben wir auch, es gibt auch viele Menschen, die echt ein Herz haben, wie die Menschen auf der Straße, die da echt so haben von wegen, der arme Kerl. Aber ich denke, ganz viele Menschen gehen auch einfach auf die Straße, weil sie glauben, dass Gott sie gerufen hat Und sie möchten das machen, weil Gott sie gerufen hat. Das hört sich jetzt vielleicht komisch an, aber das ist eigentlich Gott zeigen, wie lieb du ihn hast. Dass du das tust. Tun ist auch eine Sprache der Liebe. Gutes tun. Also eigentlich, was sehen wir dabei? Dass wenn wir geliebt werden, dann sind wir in der Lage, andere zurückzulieben. Dann sind wir in der Lage, auszuteilen. Du kannst gerne evangelisieren gehen, ohne dass du weißt, dass Gott dich liebt, aber ich glaube nicht, dass du das sehr lange machst. Ich glaube echt, da rennt man sich aus. Das ist genau, ja, zum Beispiel, wenn du auf deinen Arbeitsplatz guckst. Es ist bewiesen, auch in meinem Arbeitsplatz machen wir sehr viele Kurse und sowas. Es ist bewiesen, dass wenn du dich nicht wertgeschätzt fühlst auf deiner Arbeit, dass du nicht produktiv bist, dass du keinen Bock darauf hast und dass du da wahrscheinlich auch nicht sehr lange bleiben wirst. Was ist, wenn du dich wertgeschätzt fühlst? Ja, ich glaube, dass Menschen, die sich wertgeschätzt fühlen in einem Betrieb, viel besser arbeiten. Das Klima wird viel besser, die gehen gerne zur Arbeit. Warum? Weil sie sich wertgeschätzt fühlen. Das ist so simpel. Aber doch ist es so. Ich mag das, wie das im Englischen gesagt wird. Es enables us. Also die Liebe enables us. Ich habe versucht, ein bisschen in meinen eigenen Worten zu übersetzen. Befähigt. Ich weiß nicht, ob das hinkommt. Sie macht uns fähig. Das heißt, wenn wir die Liebe empfangen, macht sie uns fähig, auch Liebe zu geben. Vielleicht noch eben gut dabei zu erwähnen, ist Liebe ein Gefühl? Ich denke, die meisten von euch haben wahrscheinlich viel Erfahrung damit, vor allem als Paare. Lilo und Joachim, ihr habt schon ziemlich viele Jahre miteinander. Ich denke, ich habe noch nicht so viele Jahre, aber was ich schon denke, Liebe ist nicht immer ein Gefühl. Ich denke auch einfach, oft ist es dafür, sich zu entscheiden, okay, hey, wir haben beschlossen, dass wir zusammengehören. Und darauf bauen wir. Und die Gefühle kommen immer wieder. Die Gefühle kommen und gehen. Und Gefühle sind super. Also Gefühle gehören auch zur Liebe. Aber Liebe ist nicht nur ein Gefühl. Und ich denke auch, wenn wir in die Bibel gucken, dann lässt Gott so doll sehen, dass Liebe vor allem einfach diese Zuwendung ist. Selbstverpflichtung, Commitment, würde man das sagen. Also Selbstverpflichtung von wegen, ich habe mich verpflichtet dir gegenüber, dass ich dich lieben werde. Und dass man da treu ist. Ich denke, das ist die größte Art und Weise, wie Gott seine Liebe sehen lässt in der Bibel. Also wenn ich darüber spreche, dass man gefüllt wird von der Liebe, ist das nicht immer ein Gefühl. Und das ist auch nicht für mich. Ich habe nicht jeden, wenn wir darüber sprechen, fülle uns jeden Tag wieder mit einem lebendigen Wasser. Dann kann man schnell denken von wegen, dass ich morgens aufstehe, ich lese die Bibel und ich bin yay! Aber das ist nicht so realistisch. Die Wahrheit ist für mich zum Beispiel, dass ich viele Morgen habe, dass ich, ja, habe ich die Bibel gelesen. Ich fand es wohl interessant, aber was macht das jetzt genau mit mir? Dann hat man wiederum Morgen, wo es echt ist von dem, wow, das war so gut. Aber es geht nicht immer um das Gefühl. Ich würde gerne mit uns die Passage aus Johannes 4 lesen. Das ist Vers 7 bis 14. Und da kommt eine Frau aus Samarien, um Wasser zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr, gib mir zu trinken. Denn seine Jünger waren in der Stadt gegangen, um Essen zu kaufen. Waren in die Stadt gegangen, um Essen zu kaufen. Da spricht die samaritische Frau zu ihm, wie du bittest mich, um etwas zu trinken, der du ein Jude bist und ich eine samaritische Frau? Denn die Juden haben keine Gemeinschaft mit den Samaritern. Jesus antwortete und sprach zu ihr, wenn du erkenntest die Gabe Gottes, wer der ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, du bettest ihm und er gäbe dir lebendiges Wasser. Spricht zu ihm die Frau, hier hast du doch nichts, womit du schöpfen könntest und der Brunnen ist tief. Woher hast du dann lebendiges Wasser? Bist du mehr als unser Vater Jakob, der uns diesen Brunnen gegeben hat? Und er hat daraus getrunken und seine Kinder und sein Vieh? Jesus antwortete und sprach zu ihr, wer von diesem Wasser trinkt, der wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm gebe, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, Das wird in ihm eine Quelle des Wassers werden, das in das ewige Leben quillt. Ich habe das so durchgelesen und ich denke schon auch, wenn man ich möchte jetzt nur diesen Teil lesen, wenn man das Ganze liest, hat das natürlich auch noch so viele andere Bedeutungen. Ich glaube, in diesem Text kann man so tief rein, auch zum Beispiel mit Jakobs Brunnen und so weiter. Worauf ich fokussieren möchte, ist echt das lebendige Wasser. Ich fand das so schön, dass es heute auch wieder an Betung zugekommen ist. Das ist in Vers 10 und Vers 13 bis 14. Also in Vers 10 sagt Jesus erst, wenn du erkenntest die Gabe Gottes und wer der ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, du betest ihn und er gebe dir lebendiges Wasser. Ich denke, das lässt auch schon sehen von dem, hey, wenn du mich kennen würdest, dann willst du was von mir. Dann würdest du noch gar nichts was antworten, du würdest sofort fragen, hey, ich will von dir. Und wenn wir auf 13 und 14 gucken, sagt er, wer von diesem Wasser trinkt, den wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm gebe, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird in ihm eine Quelle des Wassers werden, das in das ewige Leben quillt. Ich finde es immer gut zu vergleichen oder das im Vergleichen zu sagen. Zum Beispiel, wenn wir jetzt hier darüber sprechen, das Wasser, was nicht dürstet, da können wir ganz einfach sagen, von wegen, oh, das ist das und das. Aber es ist auch gut, das eben in deinem eigenen Leben vorzustellen. Was ist in deinem Leben Dinge, wo du weißt, die verwendest du zur Erfüllung, aber die erfüllen nicht durchgehend. Du brauchst das wieder. Und da muss man, ich denke, wir sind alle Menschen. Und zum Beispiel Unterhaltung, Wasser auch, wollen wir immer wieder haben. Es ist nicht, dass ich einmal etwas Unterhaltenes bekommen habe und dann bin ich immer unterhalten. Ich will das immer wieder haben. Und man kann das auch gut mit Corona vergleichen. Viele von uns kriegen jetzt eine Impfung und dann reden die schon davon, oh ja, das hält nicht aus, das ist nicht eine Impfung, sondern man muss sofort die dritte haben. Ja, warum? Sie hält nicht aus. Und ich denke, so muss man das ein bisschen sehen, ja. Es heißt nicht, dass das Wasser, was du trinkst, dass das dich nicht verfüllt. Aber es heißt wohl, dass du wieder durstig wirst. Ich denke, in unserem Leben müssen wir manchmal aufpassen, dass wir nicht zu gesetzlich werden, weil wenn man das liest, dann könnte man sagen, von wegen, ich muss nur das Wasser haben, was mich immer verfüllt. Und das wäre perfekt. Das wäre natürlich super. Aber wir sind immer noch Mensch. Und ich denke, es ist einfach auch die Realität, dass wir uns manchmal mit Dingen füllen, die nicht für immer vollfüllen sind, die nicht lebendiges Wasser sind. Aber müssen wir natürlich aufpassen, dass das nicht unser Gang und Gäbe wird und dass das nicht unsere Hauptfüllung ist, sondern dass unsere Hauptfüllung das lebendige Wasser ist. Und ich denke auch, wenn wir zum Beispiel jetzt lesen am Ende, dass ich ihm geben werde, das wird in eine Quelle des Wassers werden, das in das ewige Leben quillt. Es ist nicht nur, dass Gott uns etwas geben möchte, dass wir nicht mehr durstig werden. Und das ist unser erster Gedanke, wenn wir das lesen. Dass, ja, Gott möchte nicht, dass wir durstig sein. Stimmt. Aber er geht sogar noch viel weiter. Und er möchte uns eigentlich etwas geben, dass wir nicht nur nicht mehr durstig werden, sondern dass wir überquillen. Und ich denke auch, wenn wir das auf die Liebe beziehen, ich denke, das lebendige Wasser ist nicht nur die Liebe. Ich denke, das lebendige Wasser ist viel mehr. Ich meine zum Beispiel, wenn wir hier anbeten, dann habe ich oft so von wegen, oh Gott, du bist so gut. Und dann merke ich, wie mich das füllt. Und das ist komisch. Ich kann es auch nicht erklären, was das genau ist, aber es füllt mich. Es ist eine Erfüllung. Und das ist nicht per se, dass ich fühle, ich bin geliebt, aber ich fühle, Gott, du bist so gut. Aber ich denke schon, dass ein Großteil des lebendigen Wasserliebe ist. Denn für mich, wenn ich nach Gott gucke, Der Grund, warum wir hier sind, ist, weil Gott uns liebt. Der Grund, warum wir Christen sind, warum wir glauben, ist, weil wir glauben, dass Gott uns liebt. Ich glaube, dass die Liebe ein super großer Teil von dem lebendigen Wasser ist. Und auch was ich davor gesagt hatte, mit zum Beispiel mit den anderen Beispielen, wenn uns Gott dann füllt mit diesem Wasser, dann macht er eine Quelle in uns. Auf meiner Arbeit, Schuldeneintreiberbüro, haben wir jetzt nicht super viele Christen. Und dann kommt ein Muslim zu mir hin und der gibt mir so ein Metallding und da steht drauf in Englisch, I will not fear, Jesus is my strength. Und er war so von wegen, Martin, I believe this is for you. Martin, ich glaube, das ist für dich. Ich glaube, du kannst das gebrauchen. Warum? Ich habe nicht für den Typen gebetet, ich habe dem Typen kein Evangelium erzählt, aber doch hat er irgendwie herausgekriegt oder irgendwie gesehen, Martin ist beschäftigt mit Gott. Und das war für mich eigentlich so cool zu sehen, weil es ist nicht, dass ich das gesucht habe. Ich habe nicht versucht, ihn zu Gott zu bringen. Ich habe nicht versucht, was dann auch zu ihm zu predigen oder so. Aber doch sieht er etwas. Doch kommt etwas raus. Und ich glaube, das ist, was passiert, wenn wir mit der Liebe Gottes gefüllt werden. Dann entsteht eine Quelle in uns, die überquillt. Das heißt, ich muss es nicht rausschöpfen und wegschmeißen. Das kann ich auch machen. Zum Beispiel, ich denke, bei Predigen ist ein bisschen von wegen, oder auf die Straße gehen, es ist echt von wegen aktiv sein. Aber ich glaube, auch einfach so im normalen Leben, wenn wir auf die Arbeit gehen, wenn wir mit Leuten sind, wenn wir mit Freunden sind, es kommt aus uns raus. Wenn wir echt gefüllt sind mit der Liebe, mit Gottes Wasser, dann kommt das automatisch. Dann ist das eine Quelle, die von uns ausgeht. Und Menschen sehen das. Das ist vielleicht uns nicht so bewusst. Aber ich glaube, dass ich bin fest davon überzeugt, dass Menschen das sehen. Und die sagen das nicht immer. Darum ist es auch sehr, sehr schwer für dich, das zu sehen. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass Menschen deutlich sehen können, ob jemand gefüllt ist mit Gottes Liebe oder nicht. Und dass du auch wahrscheinlich von deinen Freunden sehen wirst, dass sie zu dir vielleicht ein bisschen anders gucken, weil die wissen, du hast etwas, was wir nicht haben. Und eigentlich, wenn man da genau drauf guckt, was Gott hier sagt, und das finde ich so schön, wie das in 1. Johannes 4, Vers 19 gesagt wird, lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Und das sagt Gott hier eigentlich auch. Denn er sagt, wenn du mich kennen würdest, würdest du mich fragen für Wasser. Und das Wasser, das ich dir gebe, das macht dich nicht mehr durstig, aber du wirst eine Quelle. Das heißt, du kannst geben. Lass uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Wir brauchen diese Quelle, um zu lieben. Ich denke zum Beispiel, wenn man auch zu Beziehungen guckt und so, ab und zu hört man auch von manipulativen Beziehungen oder auch von Beziehungen, die nicht so gut sind. Und zum Beispiel auch diesen Spruch, ich brauche mein Puzzlestück. Quasi die andere Hälfte, die mich vervollständigt. Aber das ist doch gar nicht so. Du bist doch schon vollständig. Es ist super gut, wenn du jemand anderen findest, aber dann kommen zwei vollständige Menschen zusammen und werden eins. Es ist nicht, dass zwei Hälften zusammenkommen und eins werden und dass, wenn du alleine bist, unvollständig bist. Du bist schon vollständig. Und ich denke, genau so ist das. Ich bin jetzt ein bisschen weggegangen hier. Was hatte ich davor gesagt? Ja, das weiß ich auch. Ja. Jetzt gerade am Nachdenken. Genau. Entschuldigung. Ich meine damit auch, wenn wir jetzt dahin gucken, dass wir denken, dass wir von einem anderen Menschen etwas brauchen. Wenn wir sagen, wir brauchen eine Quelle, um zu lieben, es ist genau wie, was mit dem Wasser sagt, das ist nicht nur mit Dingen, das ist auch mit Beziehungen. Du kannst aus einer Beziehung etwas rauskriegen, du kannst aus einer Beziehung so gesehen Wasser kriegen, du kannst aus einer Beziehung Erfüllung kriegen. Aber wenn es nicht Gott ist, dann musst du immer mehr von der anderen Person kriegen. Wenn nicht Gott in deiner Beziehung ist, dann ist da keine Quelle, die nicht aufhört. Wenn wenn du eine Beziehung hast, mit was dann auch, dann ist es so, du nimmst etwas von der Person und die andere Person nimmt etwas von dir. Das ist so ein Austauscheffekt. Aber da ist nicht die ganze Zeit etwas Neues. Du musst immer wieder nehmen. Denn du brauchst immer wieder diese Erfüllung. Aber das, du kannst Gott nicht aussaugen. Du kannst eine andere Person aussaugen, aber du kannst Gott nicht aussaugen. Gott ist unendlich. Gott hat unendlich viel Wasser, unendlich viel Liebe. Und darum denke ich, ist es so wichtig, dass wir uns nicht, wir dürfen uns natürlich, ich darf mit meiner Frau, darf ich auch von ihr Erfüllung nehmen. Ich darf auch von ihr Liebe empfangen. Das ist auch wichtig. Aber es muss nicht das sein, was mich allererst erfüllt. Das Erste, was mich erfüllt, ist Gottes Liebe. Das Erste, was mich erfüllt, ist das lebendige Wasser. Weil dann ist das, was ich von meiner Frau kriege, Bonus. Das ist super. Das will ich auch sehr gerne haben. Aber es ist nicht, dass ich davon abhängig bin. Denn ich habe eine Quelle in mir, lebendiges Wasser. Und ich habe mich dann auch ein bisschen beschäftigt von, okay, was können wir dann eigentlich tun damit? Und ich hatte es gestern noch mit Johann und Papa drüber, über die fünf Sprachen der Liebe. Ich weiß nicht, wer die von euch kennt. Ja? Ja, es ist gut zu tun mit deinem Partner. Ich habe bei Laura und mir zum Beispiel festgestellt, dass wir da ein bisschen anders funktionieren. Und dann gibt es auch witzige Geschichten von wegen ein Mann, der 50 Jahre den Rasen mäht, weil er denkt, er will seiner Frau zeigen, dass er sie liebt. Und für die Frau sagt, ja, danke, dass du das machst, aber ich fühle mich dadurch nicht geliebt. Ich würde gerne Umarmung kriegen oder so. Ja, sowas halt. Aber wenn man darüber auch nachdenkt, was macht uns die Liebe möglich, um zu tun, dann findet man auch wieder Sprachen der Liebe. Wenn wir uns geliebt wissen von Gott, wir wissen, dass er für uns sorgt, das macht uns möglich, großzügig zu sein. Das macht uns möglich, Gutes zu tun. Ich denke, wenn du erfüllt bist mit der Güte Gottes, dann willst du, dann kommt das automatisch raus, aber du willst doch auch Gutes tun dann. Es fällt dir leicht, jemanden zu ermuntern, denn du bist geliebt. Wie leicht ist es dann, zu jemandem anders zu sagen, du bist auch geliebt? Wenn ich mich nicht geliebt fühle, dann sage ich nicht mal zu jemandem, hey, du bist geliebt. Das ist viel schwerer. Aber wenn ich erfüllt bin, kann ich das austeilen. Ich kann jemanden umarmen. Ich kann dann mir die Zeit nehmen, bei jemandem zuzuhören. Fruits of the Spirit. Gaben des Heiligen Geistes, Geduld. Sehr praktisch dafür. Das heißt, wir haben eine Quelle von Gott bekommen. Und wir haben die Möglichkeit gegeben, das auszuteilen. Aber was wir oft bei diesem Ganzen vergessen, ist auch, dass wir lernen müssen, das zu empfangen. Ich weiß nicht, wie das für euch ist, aber ich finde das immer sehr schwer zu empfangen. Vielleicht, ich denke, das ist auch ein bisschen mein Charakter. Aber wenn jemand zu mir sagt, hey Martin, du bist geliebt, dann sage ich Dankeschön. Aber es ist nicht, dass es mich umhaut oder dass ich sofort damit etwas tue. Und ich hatte auch in der Schule, die ich gemacht habe, hatte ich auch oft, dass Gott mich echt berührt hat. Und ich habe echt gespürt, wow, manchmal sagt jemand etwas zu dir und das ist okay, Dankeschön. Und manchmal sagt eine andere Person, die gleiche Person, das gleiche wieder zu dir und auf einmal berührt es sich echt in dein Herz. Und ich glaube, das ist dann Gott, der dadurch spricht, das ist der Heilige Geist, der dadurch bewegt. Aber was machst du danach? Was machst du damit? Dann hat Gott dich berührt. Dann hast du, okay, wow, das war cool. Und das ist es. Und ich weiß auch, dass es nicht einfach so ist. Es gibt da keinen Knopf, den man anschalten kann und sagt, okay, so empfange ich und jetzt habe ich empfangen. Ich glaube, das ist auch vor allem etwas, was wir lernen müssen. Aber es fängt eigentlich dabei an, dass wir damit beschäftigt sind, dass wir empfangen müssen. Lernen müssen. Denn wie einfach ist es zu sagen, ja, dankeschön, immer auszuteilen, aber nicht zu empfangen. Aber dann, das ist ein Burnout nach einiger Zeit. Ja, wenn du nicht empfangst und nur austeilst, dann gehst du leer. Es geht vor allem darum, dass wir anfangen, von Gott zu empfangen. Ich hatte auch so das Gefühl, mit dieser Adventszeit, das einzubringen. Wenn wir daran denken, dass Jesus für uns gestorben ist, dass wir den ultimativen Liebesbeweis haben, dass wir sehen, wie groß die Liebe Gottes für uns ist. Dass wir dann ja wissen dürfen, wie sehr wir geliebt sind. Aber dass wir uns damit auch beschäftigen, damit wir das auch empfangen. Ich denke, rein praktisch gesehen, deine Familie wäre so glücklich, wenn du wissen würdest, wie sehr du geliebt bist. Warum? Weil die auch davon profitieren. Wenn du weißt, wie geliebt du bist, ich glaube, dann bist du ein viel feiner Mensch. Dann ist es viel schöner, dich an Weihnachtsabend da zu haben und du bist schön gemütlich mit der Familie, bist gut drauf, sagst nette Dinge. Das kommt einfacher, wenn du gefüllt bist. Darum will ich auch echt jeden hier darauf ein bisschen hinweisen oder mitnehmen, von wegen, hey, es ist Adventszeit. Das heißt, wir denken daran, dass Jesus für uns gestorben ist. Wir denken daran, wie sehr Gott uns liebt, dass er seinen Sohn gegeben hat, dass Jesus sich selbst auch dafür entschieden hat, dass du es wert bist, dass er dich so sehr liebt, dass er für dich stirbt. Dass wir diesen Liebesbeweis mehr verstehen und auch mehr empfangen in uns, dass wir diese Liebe verstehen und empfangen in uns. Dass es etwas Festes wird, etwas Echtes wird. Dass wir darauf aufbauen können. Und wie macht man das? Wenn wir zum Beispiel zu den Sprachen der Liebe zurückkommen. Ich denke, ich kann zu fast jedem ein Beispiel nennen. Großzügigkeit, wie empfange ich das? Laura und ich haben als Missionare gelebt, da haben wir von Unterstützung gelebt, auch von dieser Gemeinde. Sehr vielen Dank dafür nochmal. Aber dann haben wir auch geheiratet. Und dann hast du kein Geld. Aber du willst heiraten. Wie fühlst du dich dann, teure Dinge zu kaufen für deine Hochzeit, weil du eine schöne Hochzeit möchtest? Weil eigentlich hast du keine Kohle. Fühlst du echt die Freiheit von Gott, das Geld zu empfangen, um teure Ringe zu kaufen, um ein schönes Kleid zu kaufen? Fühlst du das? Weil wir haben damit echt Probleme gehabt. Weil wir haben darüber nachgedacht, von wegen, wow, ja, darf das? Will Gott das? Ist das Gottes Wille, dass wir auch schöne Dinge haben, dass wir Luxus haben? Das muss man lernen. Du musst lernen, du musst nichts, aber es ist gut, das zu lernen, das zu empfangen, dass Gott dich auch verwöhnen möchte, dass Gott dir nicht nur das Nötigste geben möchte. Gott liebt dich, der findet das schön, wenn du dich freust über die Gaben, die er dir gibt. Wenn er dir genug Geld gibt, um auf einmal, ja, kriegst du 5.000 Euro von jemandem. Dann erwartet Gott, außer er spricht das natürlich nicht, dass du das sofort weggibst, weil du sagst, ich verdiene das nicht. Vielleicht will Gott dir einfach zeigen, wie sehr er dich liebt. Gutes tun. Wir können sehr gut Gutes tun. Aber bist du gut darin, dass jemand anderes etwas Gutes für dich tut? Ich meine, wie schnell sind wir darin zu sagen, ach, ist nicht nötig. Und das ist auch an sich so gesehen nett, dass wir das sagen, aber eigentlich ist es doch viel schöner zu sagen, wow, danke schön. Danke, dass du das für mich tust. Das macht die andere Person viel glücklicher, weil die sieht, wow, es ist echt, ich darf das für die Person tun und die ist dankbar dafür. Und du lernst zu empfangen. Gott möchte auch Dinge für uns tun, das ist durch andere Menschen, das möchte er selbst zu uns tun. Das dürfen wir empfangen. Ermunterung. Das ist sehr witzig, wenn wir über Identität sprechen und so, was Gott in der Bibel zu uns sagt, wie viel wir davon eigentlich nicht echt glauben oder glauben möchten. Wenn man zu Leuten sagt, du bist perfekt. Ja, wie viel sagen, ah, dankeschön, aber echt glauben tue ich das nicht. Und ich verstehe das, dass das nicht immer leicht ist. Es ist auch nicht immer leicht, alle Ermunterungen zu empfangen. Aber doch müssen wir eigentlich daran arbeiten, dass wir es nicht sofort wegschmettern. Wenn jemand zu dir sagt, du bist schön, du sagst, ach, das sagst du nur, weil du mich heute das und das von mir möchtest. Ja, ich meine, ich verstehe das, dass da Gedanken dahinter sein können, aber eigentlich müssen wir auch lernen, das zu empfangen und das zu sagen, Dankeschön, ja, danke, danke. Umarmen. Ja, das fand ich ein bisschen schwer, vor allem mit Gott. Ich habe letzte Woche, dachte ich mir so, ja, okay, ich habe noch nie von Gott gefühlt, dass er mich physisch umarmt hat oder sowas. Dachte ich mal, okay, ausprobieren und abwarten, was passiert. Es ist nichts passiert, ich habe keine Umarmung von Gott bekommen, leider. Aber gleichzeitig denke ich doch, dass auch Gott uns echt berühren kann. Das heißt nicht immer, dass das eine Umarmung ist, Aber dass Gott uns auch ja sehen lassen kann, dass er dicht bei uns bei ist. Das kann innen drin passieren. Das kann passieren durch jemand anderen. Ich denke, vor allem bei Umarmung ist das sehr einfach durch jemand anderen. Das hatten wir auch oft in der Schule. Dann auf einmal kommt jemand zu dir. Hast du dann erzählt, wie du dich fühlst, und dann kriegst du eine Umarmung. Das sind so die Momente, wo du denkst, wow, danke. Und Zeit nehmen. Ich denke, das ist ein sehr wichtiger, vor allem, wenn ich zu meiner Frau gucke, für Frauen, ich weiß nicht, ob das allgemein so ist, aber Zeit nehmen, Quality Time, dass man echt zuhört, nicht zusammen Fernsehen guckt, sehr wichtig. Und ich denke, das ist auch mit Gott so. Und ich glaube auch, wir fühlen oft von wegen, dass wir denken, okay, wir müssen Zeit nehmen für Gott. Und das stimmt auch, weil Gott hat so gesehen immer Zeit für uns. Aber gleichzeitig hat dort auch jemand Zeit für dich. Und ich denke, das müssen wir auch manchmal annehmen und nicht immer sagen von wegen, ach, das kommt schon gut, ich habe das jetzt nicht nötig, ich sehe, du bist beschäftigt. Das ist auch etwas, was man lernen muss. Und ich denke auch, das Schönste eigentlich hierin ist, wenn wir damit praktisch darüber nachdenken und damit praktisch, in Holländisch sagt man, an de Slag gaan, wie sagt man das in Deutsch? Loslegen. Ja, wenn wir damit praktisch loslegen, dann dürfen wir uns auch darüber bewusst sein, okay, Herr, was willst du mir in dieser Adventszeit, nicht nur in dieser Adventszeit, aber ich denke, die Adventszeit ist eine super Zeit, um darüber nachzudenken, was willst du mir geben, was willst du mir zeigen, wie willst du mir zeigen, wie sehr du mich liebst? Du kannst auch einfach, das hört sich vielleicht ein bisschen komisch an, aber du kannst ja auch einfach diese 5 Sprachen der Liebe aufschreiben und in der Adventszeit Gott fragen, dir in diesen 5 Art und Weisen zu zeigen, dass er dich liebt. Und dann kannst du nach dieser Adventszeit gucken, was hat Gott getan. Ich bin der festen Überzeugung, dass du verwundert sein wirst, auf was für Art und Weisen Gott dir zeigt, wie sehr er dich liebt. Und ich denke, das Schönste ist eigentlich auch, das mit anderen zu teilen. Zum Beispiel, wenn ihr sagt, als Idee, dass ihr hier am 3. Advent oder so einfach teilt von wegen, hey, wie hat Gott mir gezeigt, wie sehr er mich liebt? Warum? Warum würde ich das tun? Ich denke, dann sind wir wieder bei der Quelle. Denn du wurdest gefüllt mit Liebe und du lässt das aus. Und du lässt das Wasser laufen und andere werden davon beeinflusst. Andere sehen diese Liebe und andere sind auch von, wow, Gott ist so gut. Das erfüllt wieder andere mit. Das ist die Multiplikation von Liebe. Gott ist nicht ein Gott, er ist 3. Er ist mehr. Liebe ist zusammen. Liebe ist nicht einer für sich. Und ich denke, so dürfen wir das auch zusammen machen. Und wir sind dafür gemacht, ein Körper zu sein. Ein Leibnah. Als ein Leibnamen dürfen wir auch die Liebe Gottes empfangen. Jeder für sich selbst und das dürfen wir miteinander teilen. Falls du noch mehr darüber wissen möchtest oder mehr suchen möchtest nach Gottes Liebe, würde ich dir auch echt empfehlen, im ersten Johannesbrief in Kapitel 4, da ist ein ganzer Paragraph, würde man sagen, über die Liebe Gottes. Das ist echt cool und das geht echt tief. Das einfach durchzulesen, aber vor allem mach's in deinem täglichen Leben. Ich glaube, das ist eigentlich, was wir oft vergessen. Wir kommen Sonntag hier hin und wir hören das. Aber vor allem in deinem täglichen Leben, guck, wo du die Liebe Gottes finden kannst. Ich möchte abschließen im Gebet. Und ich möchte dich auch fragen, einfach, wenn du das möchtest, deine Hände offen zu haben, und auch echt Gott zu sagen, Herr, ich würde gerne deine Liebe empfangen. In dieser Adventszeit, in meinem täglichen Leben, nicht nur auf dem Sonntag, einfach von dir zu empfangen und einfach wissen zu dürfen, dass ich dein Kind bin und dass ich unglaublich geliebt bin. Und so will ich das auch fühlen, ich möchte das empfangen, ich möchte das sehen. Herr, ich danke dir, Herr. Herr, ich danke dir, dass wir ja in dieser Gewissheit leben dürfen, Herr. Dass wir das Kreuz haben, Herr. Dass wir so ein starkes Symbol haben dürfen, Herr, das uns sehen lässt, Herr, wie sehr du uns liebst, Herr. Dass da nichts ist auf dieser Welt, Herr, was größer ist als dein Tod für uns, Herr. Ja, dass du uns sehen lassen hast, Herr, dass du alles für uns gegeben hast, Herr, und so viel mehr. Herr, ich danke dir dafür, ja, und ich bitte dich auch einfach, Herr, dass, wenn wir jetzt in die Weihnachtszeit gehen, Herr, in die Adventszeit, Herr, wenn wir über dich, Jesus, nachdenken, Herr, uns darüber freuen, Herr, dass du gekommen bist, Herr, um uns zu erlösen, Herr, dass du wiederkommen wirst, Herr, um uns zu befreien, Herr, um alles wiederherzustellen, Herr, dass wir das machen dürfen, Herr, mit dem Wissen, Herr, wie sehr du uns liebst, Herr. Und dass du uns von innen veränderst, Herr, weil wir begreifen und mehr verstehen, Herr, wie sehr du uns liebst, Herr. Herr, ich frage dich, Herr, uns mehr sehen zu lassen, uns fühlen zu lassen, Herr, in unserem täglichen Leben, Herr, in unseren Wochen, Herr, auf unserer Arbeit, Herr, mit unseren Familien, Herr, mit unseren Freunden, Herr, dass wir sehen, Herr, dass deine Liebe immer mit uns geht, Herr, und dass du uns deine Liebe zeigen möchtest, Herr, und sehen lassen möchtest, wie sehr du uns liebst, Herr. Darum fragen wir dich, Herr, in Jesu Namen, Herr. Danke, Herr. Amen.